Ein Mann wird von einem Polizisten erschossen. Der Mann scheint verrückt zu sein. Er steht nackt und mit einem Messer bewaffnet in einem Brunnen. So beginnt der neue Roman von Jan Costin Wagner. Der Autor macht sich in diesem Buch das Seelenleben gleich mehrerer Personen zu eigen und erzählt aus der Perspektive der verschiedenen Romanfiguren. Das ist beeindruckend, weil es die Welt zeigt, so wie sie ist, nämlich immer aus einer anderen Perspektive und was man von dort aus sehen kann. Jan Costin Wagner ist bei uns. Guten Tag.
Hallo.
Das sind viele verschiedene Welten, die Sie uns da zeigen und in die Sie sich hinein verkleiden. Wie schreiben Sie denn sowas?
Also tatsächlich, auch wenn es letztlich ja wie ein Mosaik angelegt ist, in das man ganz am Ende den letzten Stein einsetzt, möchte ich immer so schreiben, dass ich Seite für Seite schreibe, so wie dann auch der Leser liest. Das heißt, dass ich dann immer diese Perspektivenwechsel auch so vollziehe, wie es dann in der Lektüre für den Leser sich darstellt, sodass dann auch diese Perspektiven letztlich ineinandergreifen, auch wenn die Protagonisten sich vielleicht gar nicht begegnen oder zumindest in dem Moment gar nicht voneinander wissen.
Das ist ja eine ungeheure Leistung. Also ich stelle mir das so vor, Sie haben 7 Schreibtische zu Hause und wechseln auch die Schreibtische immer mit den Personen. Da den Schalter im Kopf umzulegen und jetzt wieder zum Beispiel die Perspektive eines Kindes einzunehmen, die ja eine ganz und gar andere ist als die eines Polizeikommissars.
Ja, vermutlich ist das sogar ein Grundmotiv für mich, diesen Roman zu schreiben. Also mich hat eigentlich schon lange, auch bevor ich zu schreiben begann, dieser Gedanke beschäftigt, wie ist das große Bild? Also wenn ich irgendwo war, irgendeine Szenerie gesehen habe, Menschen gesehen habe in einer größeren Menge, dann kam immer dieser Gedanke, wie ist das gesamte Bild und das zu fassen zu bekommen. Und deswegen ist mir, glaube ich, auch diese Herangehensweise zunehmend sehr nah, dieses vielperspektivische Schreiben und wie gesagt, dieses Mosaik zu entwerfen, das ich dann gemeinsam mit dem Leser gewissermaßen erschließe und die Lektüre an diesen Punkt heranzuführen, an dem dieser letzte Stein sich einsetzen lässt. Was nicht heißt, dass alle Fragen beantwortet sind, im Gegenteil, aber dass dieses Bild zumindest als Assoziation, als Grundgefühl, als bleibendes Grundgefühl uns vor Augen steht.
Ein Bild steht da bei Ihnen im Roman im Mittelpunkt. Das ist das Bild des möglichen Untergehens und nicht wieder Auftauchens. Das taucht immer wieder auf. Also ein Vater hat Angst, dass sein Kind, wenn es ins Wasser springt, nicht wieder auftaucht. Es taucht zum Glück wieder auf. Das ist fast wie ein Refrain, taucht das in Ihrem Roman auf.
Ja, das stimmt. Das wird eigentlich zum heimlichen Leitmotiv, weil davon alle Menschen in dem Roman tangiert sind. Für manche ist diese Situation eingetreten, des Untertauchens und nicht wieder Auftauchens. Und für Kimmo Joenta, den Protagonisten, der jetzt eine heranwachsende Tochter hat, ist das eben, da er auch sehr feinsinnig ist, ist das ein Gedanke, der ihn immer begleitet. Also wenn Sanna ins Wasser springt, in den See, dann weiß er oder geht davon aus und baut darauf, dass sie wieder auftaucht. Aber er mit seiner Art, das Leben zu betrachten, hat auch immer intuitiv diesen Gedanken dabei, was passiert in dem Moment, in dem das Auftauchen nicht stattfindet. Und das setzt ihn ja auch in diese Lage, den Menschen nahe zu sein, die das eben erleben, dass der geliebte Mensch, der nahe Mensch eben nicht zurückkehrt. Ja. Und von diesem Wunsch der Menschen, die das erleben, zurück ins Leben zu finden, erzählt in letzter Konsequenz ja der Roman.
Also jemand taucht unter, jemand ertrinkt. Das ist das eine, nicht wieder auftauchen, wenn man stirbt. Aber in Ihrem Roman geht es um Sakari. Sakari lernt, durch Wände zu gehen. Und Sakari taucht ja auch unter, taucht in eine andere Welt hinein. Und auch ihm gelingt es, obwohl er nicht tot ist, nicht wieder aufzutauchen, oder?
Genau, er verschwindet eigentlich in diese zweite Welt, weil er mit dem Verschwinden des geliebten Menschen und mit einem ganz bestimmten Ereignis, eigentlich diesem Kristallisationspunkt des Romans, nicht anders leben kann. Ja, er wird in diese andere Seitenwelt getrieben, in der der Geliebte noch lebt und in der sozusagen die Voraussetzungen auf den Kopf gestellt sein können. Ja. Und dafür steht eben auch sein Durchwändegehen. Also dieser Moment, in dem ihm das gelingt, ist der Moment, in dem auch das Geschehene, das tatsächlich Geschehene, ad absurdum geführt werden kann. Ja, natürlich ist das nicht in der Realität, deswegen ist es auch faktisch so, dass er in eine Erkrankung abgleitet. Aber auch diese Welt, in der er ist, beansprucht ihre Realität und ihre Substanz. Und insofern, auch wenn Zachary früh im Roman dann ja tatsächlich stirbt, ist er ein heimlicher Protagonist des Romans, der auch immer wiederkehrt, weil in gewisser Weise auch die Zeit aufgelöst wird. Das heißt, es geht nicht mehr so sehr darum, was ist im Jetzt und was ist im Vergangenen, sondern das Ganze verknüpft sich auch. Und da wird Zachary eigentlich zu einem Protagonisten, der auch genau dafür steht, für diesen Perspektivenwechsel und für die Frage, ob in diesem Perspektivenwechsel eben auch eine Erlösung oder ein Wiederfinden eines verlorenen Fadens begründet sein kann.
Also er geht durch Wände, er löst die Räume auf und er löst auch die Zeit auf, denn er hat bei einem Motorradunfall seine Freundin, seine Geliebte verloren und er geht durch Wände, löst die Zeit auf und findet seine Geliebte in seinem Raum aber auch wieder. Das heißt, für ihn ist sie nicht verloren.
Genau. Für ihn wird sie zu einem ganz gegenwärtigen, prägenden Element. Und genau, für ihn ist sie dann nicht verloren, aber natürlich der Preis, den er zahlt, ist, dass er der Welt, so wie wir sie kennen, verloren geht. Und davon erzählt der Roman natürlich auch, wie er gewissermaßen den Menschen, seiner Familie, den Menschen, die ihm nahestanden, verloren geht, indem er die Geliebte, die er verloren hat, bewahrt.
Also die Toten sind für ihn nicht tot, er schaut in die andere Welt, er hat auch etwas von einem Heiligen, fast was Jesuanisches. Ich zitiere aus ihrem Buch: Sie erkennen ihn, also sie erkennen Zachary nicht, sie wissen nicht, wer er ist, wissen nicht, warum er hier ist, wissen nicht, was sie tun. Wie soll er den Blick dieser Menschen öffnen? Wie soll er ihre Schuld in Mut verwandeln, wenn sie blind sind? Das hätte auch im Vorwort zum Neuen Testament stehen können, oder?
Ja, vermutlich. Also tatsächlich kreisen, glaube ich, auch die Romane Zachary, auch Kimmo. Es kreist oft um diese religiösen Fragen auch. Kimmo zum Beispiel ist auch jemand, der aus seinem Verlust heraus diese Güte, diese Herzenswärme schöpft. Und Zachary ist es auch, der aus seinem Verlust heraus, auch wenn die anderen ihn dann gar nicht mehr verstehen, aber aus seinem Verlust heraus schöpft er eigentlich die Kraft zu dieser Verschiebung der Betrachtung, die tragisch endet, allerdings in dem Fall, weil die anderen in ihrem Tunnel sich nicht öffnen können und eigentlich ihn eher als Bedrohung wahrnehmen.
Also die Familien, der Petri, der Polizist, der ihn erschießt zu Beginn des Buches, der muss natürlich Petrus heißen, oder?
Der heißt eigentlich schon länger in der Reihe Petri, aber es passt, ja.
Und dann geht es ja noch weiter, dann gibt es ja fast alttestamentliche Motive. Es gibt ein Feuerinferno, ein Inferno, das die Katastrophe noch schlimmer macht. Das hat fast was Archaisches, oder?
Ja, ich glaube, also unwillkürlich. Es ist sehr intuitiv entstanden, das Szenario. Aber ich glaube, es hat sich eigentlich immer aufgebaut, dass ich um diese grundlegendsten Fragen kreise. Und ich glaube, in der Findung dieser Szenerie, dieses Romans, war das ganz stark prägend, den Fokus zu setzen auf die grundlegendsten Fragen, die dann genau in diesen archaischen Motiven für mich ganz schlüssig, ganz zwingend ihre Umsetzung fanden. Also das war schon das Gefühl, dass sich diese Geschichte dann letztlich selbst erzählt und wie sie voranschreitet. Da gab es dann schon einen Moment, in dem das einfach, zumindest in meiner Wahrnehmung, aus sich selbst heraus erwuchs.
Ja. Also es hat auch nichts Kleines, das wird auch so groß, so wie Sie das erzählen. Das sind große Ereignisse, die Sie schildern. Was Ihr Roman auch zeigt, ist eine Abfolge von Katastrophen, die sich fast zwangsläufig aneinander zu reihen scheinen. Also es beginnt mit dem tragischen Motorradunfall, bei dem ein Mädchen stirbt. Und dann scheint, so habe ich das empfunden, das Unheil fast nicht mehr zu stoppen zu sein. Oder wäre es nach dem Motorradunfall noch aufzuhalten gewesen, dieses Unheil, was sich zwangsläufig ereignet?
Also es entsteht tatsächlich der Eindruck eines determinierten Prozesses. Und es gibt dann in dem Roman so einen Kippmoment, in dem Kimmo, unser Held, sozusagen etwas tut, was mich im ersten Moment selbst überrascht hat. Und gerade deshalb, weil es so determiniert erschien, war es für mich dann aber gleichzeitig sehr schlüssig, weil er beginnt zu einem bestimmten Zeitpunkt in gewisser Weise gegen jede Regel und gegen jede Logik diesen Versuch zu unternehmen, das Ganze einfach zurückzuführen in eine Heilung. Und da ist er dann selbst gewissermaßen recht entfesselt. Und in dieser Phase des Romans hatte ich eigentlich das Gefühl, dass dieser Kimmo Joenta genauso seiner Bestimmung eigentlich zugeführt wird oder sich der zuwendet. Ob das dann gelingt oder nicht, das liegt auch im Auge des Betrachters. Auch der Leser bringt ja dann seine Perspektive ein. Aber genau dieses Determinierte, das beginnt irgendwann Kimmo so zu beschäftigen und so zu quälen, dass er eigentlich versucht, eine absurde Gegenbewegung einzuleiten.
Und dann am Ende steht die Ahnung eines Rufens, eines Lachens, das den Raum füllt. Da brennt doch zumindest noch eine kleine Funzel in der Dunkelheit. Ist das doch ein helles Ende?
Ja, eigentlich in meinen Augen auf jeden Fall. Und mehr denn je war es mir wichtig, in dieser Dunkelheit dieses Licht zu finden und sichtbar zu machen. Deswegen war es für mich auch so wichtig, dass der Roman auf dieser Note endet. Und für mich ist ohnehin diese Ebene mit Kimmo und seiner Tochter ein ganz starkes Gegengewicht in dem Roman. Diese tiefe Zuneigung dieser beiden Menschen, die auch da sind. Natürlich, man weiß nie, was passiert, aber in diesem Moment sind die beiden da und sie sind glücklich. Und dieses Momentum ist für mich ein ganz prägendes Element dieses Buches als Gegengewicht und genau, wie Sie sagen, als diese heimliche, leise Flamme, die weiter brennt und weiter flackert, unabhängig von allem, was passiert.
Da kommt die Liebe dann ins Spiel. Das ist die Liebe zwischen der Tochter und dem Vater, die immer wieder durchscheint, die immer aufleuchtet auch. Und die auch den Jungen, der betroffen ist, der in diese furchtbare Katastrophe mit hineingezogen wird, die auch den Jungen so ein wenig mit umarmen kann, oder?
Ja, absolut. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Moment in dem Buch, in dem dieser traumatisierte Junge, und daran besteht gar kein Zweifel, in eine Umgebung gestellt ist, in der er zumindest die Ahnung dieses Weiterlebens spürt. Und diese Tage, die er dann da verbringt bei Kimmo und Sanna, seiner Tochter, tatsächlich, die sind auch für mich wieder ein ganz wichtiges Gegengewicht, weil zumindest so die Ahnung eines gangbaren Weges aufgezeigt wird. Mehr nicht, aber ich glaube, das ist schon sehr viel.
Also die Ahnung in der Dunkelheit, in der wir sonst leben und in den vielen Geheimnissen, die in uns die sich in den Menschen befinden. Darum geht es ja auch in dem Buch, dass sie versuchen, in die Seelen zu blicken, ohne uns jetzt denken zu lassen, dass sie alles entschlüsseln und wissen können, was dort steht.
Ja, genau. Also das ist eigentlich das Wichtige, da möglichst tief hineinzublicken, ohne diesen Anspruch, letztgültige Antworten zu geben, weil die auch ohnehin gar nicht existieren. Ja, es gibt eine Figur, den Vater des toten Mädchens, der sich immer weiter hinein bewegt, eigentlich in dieses Dunkle, in dieses Schwarze. Je länger sie tot ist, desto leerer wird der Raum. Und selbst er findet am Ende so einen Anknüpfungspunkt. Ja? Und wir wissen nicht, ob er den Schritt machen kann oder nicht. Das bleibt offen. Aber eben diesen Menschen dorthin zu begleiten, zumindest bis in die Nähe dieses Moments, das war mir eigentlich wichtig.
Vielen Dank, Jan Costin Wagner. Sakari lernt durch Wände zu gehen, so heißt sein neuer Roman. Ein Buch, das verspreche ich Ihnen, das Sie in den Bann ziehen wird, das von einer mystisch-poetischen Atmosphäre durchweht wird, ohne auch nur im Anflug kitschig zu sein. Schließlich ist dieser Roman auch ein Krimi, in dem Jan Costin Wagners Kommissar Kimmo einen Todesfall aufklärt. Sakari lernt durch Wände gehen. Das Buch ist im Verlag Galliani Berlin erschienen. Es hat 235 Seiten und kostet 20 Euro. Dankeschön.
Danke.